Vor einigen Wochen haben wir im Rahmen des Bible Training das Leben von einer Person aus dem Alten Testament angeschaut. Miteinander haben wir das Leben auseinandergenommen, Parallelen zu anderen Personen gefunden und heute schauen wir diese Person an. Mein Wunsch für dich ist, dass du Gottes Botschaft für dich heute erkennst, sein Reden hörst und du von ihm ermutigt wirst. So, dass du gestärkt zurück in den Alltag gehst. Und mich hat die Geschichte, die wir heute miteinander anschauen, nicht nur beschäftigt, sondern interessanterweise auch jetzt in dem Tunesien immer wieder neu begleitet. Und so kommt ab und zu ein kleines Geschichtchen, das verbunden ist mit dem Leben von unserem Held heute. Bevor wir aber die Story starten, mit dem schauen wir das Umfeld an. Stellt euch eine Zeit vor, wo das ganze Land Israel äußerlich stark wirkt. Sie sind geeint, sind erfolgreich, mit einem anerkannten König. Und doch brodelt es unter der Oberfläche. Wir befinden uns im alten Israel zur Zeit vom König David, ein König, den viele Leute kennen, ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein erfahrener Anführer, ein Krieger, ein Dichter. Sein Reich ist gewachsen, seine Macht ist gefestigt. Das Königreich war aber auch noch ziemlich jung. Innenpolitisch hat es aber noch Spannungen gegeben unter den Stämmen, weil wir noch gerade miteinander so ein bisschen die Kantone verteilt haben, die wir so heute überbringen wollen. Außerpolitisch sieht man, wie David erfolgreich kämpft und meine Bedrohungen angeht. Er besiegt Völker, wie Philister, Moabiter, Ammoniter, Edomiter, Aramiter und viele davon sind tributpflichtig geworden. Das heisst, sie haben wie Geld gezahlt, damit der David sie in Ruhe lässt. Einkommensmöglichkeit war und ein Stück weit auch Frieden. Mit anderen hat er diplomatische Beziehungen aufgebaut und hat so einen stabilen Handel etablieren. Und doch jetzt ist gerade nicht mehr so viel stabil in diesem Land. Die grösste Bedrohung kommt nicht von aussen, nicht von Feinden, nicht von fremden Völkern oder von ihrer Religion, sondern sie kommt aus der eigenen Familie. Sein eigener Sohn, der Absalom, stellt sich gegen ihn. Über Jahre hinweg hat er Einfluss gewonnen, Vertrauen erschlichen, Herzen auf seine Seite gezogen. Und schließlich kommt es zum offenen Aufstand. Und dann kippt die Situation. Der König, der eben auf dem Thron ist gesessen, muss fliehen. Und wir lesen aus 2. Samuel 15, dass der David zum Ölberg geht. So sieht er heute aus. Er geht zum Ölberg, wie er es immer gepflegt hat, und grennet. Die Situation erinnert uns sehr stark an Karfreitag. Jesus hat genau das Gleiche da. Er ist auch zum Ölberg gegangen. Hat auch gerannt und hat gebetet und hat gekämpft. Der David hat Jahrhunderte vorher schon das Gleiche gemacht. Weg aus dem Palast, weg aus dem Alltag, weg aus all dem, was ihn so beschäftigt. Hin in die Natur, hin in die Ruhe. Der Ölberg, als ein Ort, wo ich weiss, hier kann ich in Ruhe vor Gott das besprechen, was mir das Innerste bewegt. Das führt uns auch mal ganz einfach zur Frage, wo ist unser Ölberg? Wo ist dein Ort, wenn es innerlich rumort, Tumult gibt, nicht mehr weiss, was läuft? Vielleicht die eigene Familie sich gegen dich gewendet hat. Wo ist der Ort, wo du dich zurückziehst? Wir kommen zurück zu David. Er ist im Garten Gethsemane. Alles geht sehr schnell. Überstürzt verlässt der König der Garten, er verlässt Jerusalem. Wir lesen, dass er barfuß war, grennend, demütigt vom eigenen Sohn. Es muss also so schnell gegangen sein, dass er nicht mal mehr Schuhe anlegen konnte. Und er geht nicht mehr als ein Herrscher, sondern er geht als Gejagter. Zukunft ist völlig ungewiss. Wird er irgendwann wieder zurückkommen? Wird sein Sohn siegen? Wird er es überleben? Und das ganze Land steht richtig unter Spannung. Wem gehört Zukunft? Wem soll man sich jetzt anschließen? Und genau in dem Moment verlagert sich die Szene. Weg vom Zentrum der Macht, weg von Jerusalem, raus an den Rand des Landes. Dort, wo es ruhiger ist. Wo kein Palast steht, wo keine politischen Entscheidungen getroffen werden, in einer Region jenseits vom Jordan in Gilead. Das ist eine Gegend, die eher abgelegen ist, fern vom Geschehen. Das ist ein bisschen klein, ich weiss, aber man sieht es ein bisschen. Das Rote ist der Weg, wo der König David mit seinen Kämpfern gegangen ist. Grün ist der Weg, wo David gegangen ist. Und rot ist der Weg vom Absalom mit seinen Kämpfern. Ein bisschen reinzoomen, seht ihr, in der Mitte oben, Rogelim. Unten sehen wir die beiden Orte, wo sie die Lager gemacht haben. Das ist eine Gegend, die abgelegen ist, fern vom Rampenlicht. So ein im Outback, könnte man sagen. Da, wo sich Fuchs und Hase noch gut Nacht sagen. Und dort liegt eben der Ort Rogelim. Die einen können es lesen, die anderen nicht. Es ist einfach oberhalb, so ein im oberen Drittel in der Mitte. Das ist kein berühmter Ort. Es ist kein strategisches Zentrum. Es ist ein Platz, wo man schnell übersehen könnte, wie Uetlingen, Englisberg oder Etzelkofen. Aber genau hierher kommt der geflohene König mit seinen Leuten her. In den Bitz. Hungrig. Erschöpft. Verunsichert. Und hier in dieser unscheinbaren Gegend entscheidet sich plötzlich etwas ganz Wesentliches. Nicht auf einem Schlachtfeld, nicht im Palast und nicht im Rampenlicht, sondern im Verborgenen. Hier begegnet uns eine Person, die äußerlich nichts Spektakuläres ist. Kein Heerführer, kein Prophet, kein politischer Kopf. Und doch wird genau diese Person in dem Moment entscheidend. Sie erscheint aus dem Nichts. Und ich lese euch 2. Samuel 17, Verse 24 bis und mit 29. Die, die eine Bibel dabei haben, wenn ihr wollt, dafür draufschlagen, papierisch, 2. Samuel 17. David war schon in Mahanaim angekommen, als Absalom noch mit dem israelitischen Heer den Jordan überquerte. Absalom hatte Amasa zu seinem Heerführer ernannt, denn Joab war bei David. Amasa war der Sohn eines Israeliters namens Jeter. Seine Mutter hieß Abigail. Sie war eine Tochter von Isai und die Schwester von Joabs Mutter Zeruja. Absalom und die Israeliten schlugen ihr Heerlager bei Gilead auf. David war noch nicht lange in Mahanaim, als 3 Männer zu ihm kamen. Shobi, ein Sohn von Nahash aus Rabba, der Hauptstadt der Ammoniter, Machir, ein Sohn von Amiel aus Lodabar und Barzillai aus Rogelim in Gilead. Die 3 brachten David und seinen Männern Schlafmatten mit, Töpfe und Schüsseln, Weizen, Gerste, Mehl, getrocknete Getreidekörner, Bohnen, Linsen, Honig, Butter, Käse sowie einige Schafe und Ziegen. Denn sie dachten, bestimmt sind sie hungrig, durstig und erschöpft von ihrem Marsch durch die Wüste. Die noch hübsch, halt das aufzutragen. Merci vielmals. Ein bisschen etwas von dem, was sie mitgebracht haben. Die Geissen und Ziegen haben im Vorsch in Form von Servala dabei. Das ist einfach so Ziegen 2.0. He? Brot, Körner, Töpfe, Honig, Linsen, Bohnen, Käse. Wir müssen noch Müsli auftischen. Ist nicht eindrücklich. Gott versorgt seinen gesalbten König nicht mit so einer militärischen Notration, mit heißem Wasser muss anrühren, sondern mit so vielen guten Sachen. Der König, der Gott von der Bibel, zeigt sich hier beim David in dieser Not, auf der Flucht, in diesen riesigen Herausforderungen, als eine sichere Burg. Bei ihm finden wir Sicherheit, die wir für unser Leben brauchen. Bei ihm werden Begriffe wie Gnade und Barmherzigkeit oder Ruhe oder Aufdanken erlebbar. Bei dem Gott, der sich so für seine Kinder investiert, erleben wir und finden wir Hoffnung. Und Gott ist nicht nur eine sichere Anlaufstelle, sondern die Person, die uns ehrlich und warmherzig, voller Freude und echter Liebe annimmt. Schaut mal den Tisch an. Ich wage jetzt mal zu behaupten, dass das nicht eine homöopathische Dosis ist von dem, was die alles mitgebracht haben. Mehrere Tiere, eselweise Körner, Schüsseln, Honig wie gestört. Gott sieht seinen gesalbten König und er versorgt ihn. Und das ist kein Einzelfall. Vorher hat Gott schon sein Volk in der Wüste mit Manna und Wachteln beschenkt. Sie haben immer genug gehabt. Oder beim Diener Elia, Gott schickt Raben, die ihm Essen bringen. Er hat immer genug gehabt. Jesus sagt uns allen, dass wir den Fokus auf Jesus und sein Reich richten sollen. Und dann sagt er in Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Und das alles andere zufallen, meint nicht eine rote Notration, sondern Gottes Art, Gottes Güte. Seine Liebe, seine Fürsorge in seiner ganzen Fülle. Wir haben das eben letzte Woche eindrücklich in Tunesien erlebt. Ich habe es nur kurz gesagt, wir hatten einen grösseren Schaden in unserem Fahrzeug. Hat sich gar nicht gut angehört. Wir sind mit 2x4 heimgefahren. Und die Mutter von unserem Freund dort, sie hat uns umarmt und gesagt, «C'est Jésus qui conduit la voiture». Es ist Jesus, das Fahrzeug steuert. Was sie damit hat gesagt, ist, macht euch keine Sorgen. Gott sorgt für euch. Und wir sind tatsächlich heimgekommen. Wir haben es nicht gewusst, ob es lange bis auf die Fähre, wir haben nicht gewusst, ob es lange bis in die Schweiz, wir haben nicht gewusst, ob es lange über den Gotthard und noch weniger, ob es bis heim lange. Aber das haben wir erfahren. Gott versorgt. Oder eine andere Story, auch wieder mit unserem Freund in Tunesien. Als wir angekommen sind, war er ausgelaugt, kraftlos und entmutigt, innerlich leer. Er hat so viele Enttäuschungen erlebt, undankbare Leute beherbergt und die Arbeit ist ihm in die Breite einfach über den Kopf gewachsen. Für ihn war unser Besuch wie der von Barzillai beim David. Wir haben ihm viele Überraschungen gebracht, und ihm unter die Arme gegriffen. Und das hat ihn so ermutigt und so gestärkt. Und neue Kraft gegeben. Und er sollte wie Gottes Güte erfahren, seine Fürsorge. Und am Schluss, bevor wir gegangen sind, hat er uns gesagt, «C'est la plus belle chose que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui.» Es ist das Schönste, was ich bis jetzt erlebt habe. Und ich denke, dass der Einsatz von dieser ganzen Truppe für ihn so schön war, weil die Not so gross war. Wir erinnern uns, Gott sorgt für seine Kinder. Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Der Barzillai und seine Freunde zeigen etwas von Gottes Güte und Gottes Grösse. Wir schauen nochmal den Tisch an. Wollt ihr etwas Käse? Wollt ihr etwas Käse? Da. Kann ja nicht sein, dass ihr noch immer schauen müsst. Wer möchte noch ein Käse? Jetzt geht es da weiter. Aber jetzt hören wir den gerade auf. Wollt ihr ein Servola oder ein Kühe? Der Heinz. Gut. Könnt ihr euch nachher immer noch bedienen. Er macht den Tisch, macht den Überfluss sichtbar. Es macht einen Wesenszug von unserem Gott sichtbar. Er bringt nicht nur eine Notration, sondern ein Festmahl, inklusive frischem Fleisch. Er meint es gut. Er versorgt, er vergisst niemand. Bei ihm finden wir Halt und bei ihm finden wir Antworten auf unsere Fragen, auf unsere Nöte. Erlebst du jetzt eine herausfordernde Zeit? Zweifelst du an Gottes Fürsorge? Vielleicht hast du das Gefühl, du bist jetzt wie der David mit seinen Kämpfern am Verstecken, ohne Kraft. In der Wüste hat es kein zu essen und kein zu trinken gegeben. Du weißt nicht, ob jetzt du jetzt bald stirbst, ob du gefangen wirst. Hast du das Gefühl, dir geht es wie am David, bevor er Besucher bekommt von Barzillai? Lass dich durch diese Geschichte ermutigen. So wie Gott durch Barzillai den David versorgt. Oder durch unseren einfachen Einsatz, unsere Freundin Tunesien stärkt, ist es auch Gott möglich, für dich zu sorgen. Gott sieht dich. Er kennt deine Not. Er kennt deine Ängste. Er kennt deine Zweifel. Er weiß, was du brauchst. Er ist die sichere Burg, der garantierte Safe Space. Im Psalm 121 heißt es: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird meinen Fuß nicht gleiten lassen und der mich behütet, schläft nicht. Vielleicht ist es einfach da, wenn du sagst, lass mich einfach den Psalm 121 als wie mein Gebet beten. Vielleicht ist es die Botschaft von Gott an dich heute. Behalte es einfach Psalm 121 im Kopf. Und das ist ein schönes, vorformuliertes Gebet. Das kannst du beten, als wäre es dein Gebet. Und wenn du nicht warten kannst, bis Gott einschreitet, wenn du merkst, jetzt ist es nicht mehr so lustig, jetzt wird es immer schlimmer, dann mach den Schritt auf jemanden zu, wo du das Vertrauen hast. Sag, du wärst vielleicht einfach froh für das Gebet. Du wärst froh um ein offenes Ohr. Vielleicht sagst du, hey, lass, kannst du auch für mich beten. Ich habe das Gefühl, ich bin wie der David. Ich brauche ein Barzillai in meinem Leben. Gott erhört Gebet. Das haben wir in Tunesien erlebt. Und das möchte ich dir wie auch zusprechen. Gott gehört das Gebet. Sein Handeln überlassen wir ihm. Aber wir dürfen wissen, er meint es gut. Der Barzillai und seine Freunde sind auch aus einem anderen Grund ein grosses Vorbild. Sie verschenken sich, ihre Zeit und was sie haben für den König. Interessant ist parallel hier dazu zu Jesus. Auch er geht sich mit allem, was er ist und was er hat, her. Seine Hingabe bis zum Tod ist unsere Rettung. Jesus hat sich uns hergegeben, er hat sich für uns geopfert, damit wir dürfen leben heute. Und dank seinem Einsatz haben wir nicht nur neue Kraft, sondern wir leben wortwörtlich neu auf. Der Barzillai und seine Freunde hat das, was er hatte, für den König hingegeben. Und es hat dazu beigetragen, dass der König neue Kraft hatte. Es war ein wesentlicher Moment, wo David wieder aufstehen konnte, voller Kraft, und weitergehen in seiner Berufung. Und wir? Das Geheimnis der Nachfolge von Jesus ist, wer versucht, seine eigenen Bedürfnisse zu stillen, wird nie wirklich zufrieden sein. Das Verlangen bleibt ungestillt. Wer aber bereit ist, sich selber loszulassen, seine Bedürfnisse im Vertrauen Gott anzuvertrauen und nach ihm zu suchen, nach dem zu suchen, was ihn verherrlicht, wird erfahren, wie Gott für ihn und für andere sorgt. Es gibt eine passende Stelle, wo Jesus das selber sagt. In Matthäus 16, Vers 24 und folgende lesen wir: Dann sagte Jesus zu den Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? Gibt es etwas Kostbareres als die Seele? Denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen und die Menschen nach ihrem Tun richten. Und in Vers 28 steht, und ich versichere euch, einige von euch, die jetzt hier stehen, werden nicht sterben, bevor sie den Menschensohn in seinem Reich kommen sehen. Der Barzillai geht sich hin mit all dem, was er hat und wo er ist und trachtet auf das Grosse, auf den König und sein Reich. Jesus hat genau diese Perspektive gehabt. Er ist auch alles andere, außer geizig gewesen. Jesus geht sich her bis zum letzten Atemzug und stirbt für uns am Kreuz. Die Familie Matzinger, mit denen sind wir mit dem Auto gegangen, sind wir auch hier ein Vorbild gewesen. Sie haben auch nicht gezählt. Sie sind auch grosszügig gewesen und haben vieles nach Tunesien gebracht. Und es ist schön zu sehen, wie andere Menschen auch so denken und sagen, es geht um Gott und um sein Reich und ich zähle nicht. Gott wird für mich sorgen und ich gebe das, was ich habe. Am Schluss haben wir eindrücklich erfahren, wie Gott für uns am Zoll und überall sorgt. Unsere Risikobereitschaft hat sich gelohnt. Und es ist zu einem grossen Segen für Christen in Nordafrika geworden. Und ein Segen für das Reich Gottes. Aber auch ein Segen für uns als Familie. Gott meint es echt gut. Er beschenkt uns, damit wir ihn damit wieder unterstützen können. Und so überrascht es nicht, dass Jesus selber sagt, geben ist seliger als nehmen. Und hier möchte ich euch ein einfaches Bild zur Veranschaulichung zeigen. Wenn wir geben, dann öffnen wir unsere Hände, lassen es los und geben es weiter. Unsere Hände sind wieder offen, um wieder Neues dürfen zu empfangen. Wenn sie leer sind, kann sie Gott wieder füllen. Wenn ich aber die Sachen behalte, dann sind die Hände zu. Ich kann nicht mehr empfangen. Also lernt uns einfach geben, ist seliger als nehmen, weitergeben, unsere Zeit weitergeben, das, was uns Gott anvertraut hat, unsere Gaben, unsere Kinder, alles, was wir sind und was wir haben, Gott hergeben, im Wissen, er wird unsere Hände, unser Leben wieder mit dem füllen, was wir brauchen. Und dann gibt es den zweiten Teil im Leben von Barzillai. Im zweiten Bibelstext, und den lese ich noch, der steht in 2. Samuel 19, 32 bis 41. Barzillai, ein Mann aus Gilead, war von Roglim gekommen, um den König über den Jordan zu begleiten und sich dann von ihm zu verabschieden. Barzillai war 80 Jahre alt. Er hatte David in Mahanaim mit allem versorgt, was dieses zum Leben brauchte, denn er war sehr reich. Jetzt lud der König ihn ein. Komm mit mir nach Jerusalem auf meinen Hof. Es wird dir dort an nichts fehlen. Doch Barzillai lehnt ab. Ich habe nicht mehr lange zu leben. Warum sollte ich da noch nach Jerusalem ziehen? 80 Jahre bin ich schon alt und es fällt mir schwer, klare Gedanken zu fassen. Ich schmecke kaum noch, was ich esse oder trinke und der Gesang der Sänger und Sängerinnen höre ich nicht gut. Ich würde dir, mein König, doch nur zur Last fallen. Nein, deine Einladung kann ich nicht annehmen. Ich will dich nur noch über den Jordan begleiten und dann lass mich zurückkehren. Ich möchte in meiner Heimatstadt sterben, dort, wo schon mein Vater und meine Mutter begraben sind. Doch mein Sohn Kimham kann ja mit dir ziehen und dir dienen. Setz ihn dort ein, wo du ihn gebrauchen kannst. Da antwortete David, ja, Kimham soll mit mir kommen. Ich werde alles für ihn tun, was du wünschst. Und wenn ich dir sonst noch Gutes erweisen kann, dann sag es ruhig. Ich erfülle dir jede Bitte. Anschließend überquerte David mit allen Begleitern den Jordan. Er küsste Barzillai zum Abschied und segnete ihn. Der alte Mann kehrte in seine Heimatstadt zurück, während David weiter nach Gilgal zog. Kimham ging mit ihm. Der König wurde begleitet von den Männern des Stammes Juda und von der Hälfte der übrigen Israeliten. Wenn ich das so lese, dann möchte ich den Barzillai gerne selber kennenlernen. Ich stelle mir so ein als kleines, herzliches Männchen vor, das so warmherzig ist, so ein liebevoller Grossvater, so ein gütiger Mensch. Wir erfahren in diesem Text, dass er sich bis zum Schluss für den König einsetzt und sein Wohl sucht. Und wenn David ihn beschenken will, verweist er auf Gott, der für ihn sorgen will. Sein Blick ist eindeutig in den Himmel gerichtet. Und das ermutigt uns, das Gleiche zu tun. Jesus sagt allen, die ihm nachfolgen wollen, jetzt wissen wir es dann, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch all das zufallen. Mit das meint Jesus das, was wir brauchen zum Leben. Unser alter Mann ist grosszügig, er ist mitfühlend, er ist bescheiden und handelt voller Weisheit. Er lebt uns die Hingabe vor. Damals für den gesalbten Gott. Heute sind wir berufen, uns unserem Erlöser hinzugeben. Barzillai erscheint aus dem Nichts, und das ist etwas, was man auch noch von ihm lernt. Ich komme langsam gegen den Schluss. Und er kommt aus dem Nichts, ganz leislich, und er geht wieder ganz leislich. Und dazwischen ist er ein Segen für den König. Das ist eine Ermutigung für uns alle. Wir brauchen nicht grosse Männer und Frauen Gottes zu sein. Wir müssen uns nicht mit einem David, mit einem Paulus oder mit einer Esther vergleichen. Wir dürfen so kleine Barzillais sein, die leislich kommen und leislich wieder gehen. Und dazwischen sind wir berufen, dem grossen König zu dienen. Wer von euch hat den Barzillai schon kennt vorher? Ein paar wenige Hände. Ich wage jetzt behaupten, die meisten haben sicher die Bibel schon ziemlich gut durchgelesen und dennoch ist so ein Barzillai untergegangen. Immer wieder. Durch sein Leben wird auch überhaupt etwas anderes noch sichtbar. Gott baut sein Reich mit den Personen, die verfügbar sind. Wie an einem Barzillai, der sich Lottler brauchen. Es müssen nicht grosse und bekannte Persönlichkeiten sein. Für Gott sind die kleinen Barzillais bekannt. Und das ist das Wichtigste. Und zum Schluss lesen wir, was David auf dem Sterbebett seinem Sohn Salomo unter anderem sagt. Er sagt, aber den Söhnen Barzillais, des Gileaditers, sollst du Barmherzigkeit erweisen, dass sie an deinem Tisch essen, denn sie taten wohl an mir, als ich vor deinem Bruder Absalom floh. Der David hat bis am Schluss nicht vergessen, was der Barzillai für ihn in dieser Situation da hat. Und genau so wird auch Gott unsere Hingabe und unseren Verzicht im Hier und Jetzt nicht vergessen. Er wird uns seine Barmherzigkeit erweisen und wir werden an seinem Tisch essen. Der ewige König und Herr über das ganze Universum wird uns den gerechten himmlischen Lohn geben. Er freut sich über unsere Hingabe, über unser Geben, wenn wir unsere Hände auftun, damit er sie wieder füllen kann. Und er wird uns früher oder später den gerechten Lohn geben. Dein Verzicht, dein Blick in den Himmel, deine Verfügbarkeit wird Gott belohnen, so wie es der David mit dem Barzillai und seiner Nachfolger gemacht hat. Über was staunst du in dem Leben von Barzillai? Ich schließe mit zwei bekannten Fragen ab und genieße nachher einen Moment von der Stille. Was sagt dir Gott heute Morgen? Was ist seine Botschaft an dich? Und wenn du eine Antwort auf die Frage hast, dann wie kannst und willst du heute Nachmittag, in die kommende Woche auf sein Reden reagieren? Wir sind noch einen Moment still und ich schließe ab mit dem Gebet. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du jeden einzelnen von uns siehst. Ich danke dir, dass wir die Geschichte so verstehen dürfen, dass wir in der Haut von David sein dürfen und dürfen wissen, dass du uns Barzillai an die Seite stellst. Und dass wir zu dir dürfen schreien in unserer Not. Und dieses Gebet erhörst. Ich danke dir, dass wir so kleine Barzillai sein dürfen. Einfach irgendwie kommen und wieder gehen. Aber mit unserem Einsatz, mit dem, was du uns anvertraut hast, dich, dein Schaffen, deine Hingabe, deiner grossen Mission dürfen unterstützen und uns hergeben. Ich danke dir für die Barzillai, die verfügbar ist, die ein Vorbild ist, weil es sich einfach dir hergegeben hat. Und ich danke dir, dass du unser Leben siehst und siehst, wo vielleicht noch Mangel ist, was aber auch schön läuft. Und danke, begleitest du uns, stärkst du uns und redest du zu uns. Amen.